Ich glaube, das größte Problem, was unser Bundeskanzler hat, ist ja auch gerade in diesen schwierigen Momenten einfach mal gerade zu stehen und sich zu äußern, in schwierigen Momenten da zu sein, sodass man als Bürger auch das Gefühl hat, wir haben hier trotz aller Schwierigkeiten die Situation unter Kontrolle. Denn die Menschen brauchen Hoffnung, die Menschen brauchen eine Ausrichtung.
Ich glaube, das Scheitern dieser Ampelkoalition hängt natürlich auch mit der Führungsschwäche des Kanzlers zusammen. Mhm. Und viele Menschen haben sich gerade auch, ich würde sagen, in den letzten 1,5 bis 2 Jahren erhofft, dass ein Kanzler Scholz sich hinstellt und sagt, ja, ich habe Fehler gemacht und ich navigiere jetzt meinen Kurs anders, ich orientiere mich jetzt anders. Hat er nie gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Menschen ihm auch nicht verzeihen können.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Auf geht's. Heute ist Jubiläum. Die 20. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir uns selbst. Darf man gar nicht machen, aber ich mache es. Einfach mal machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Mir macht es unglaublich viel Freude. Ich hoffe, euch auch. Zum Jubiläum haben wir natürlich eine Ausgabe, die es richtig in sich hat. Zwei tolle Persönlichkeiten, feine Menschen, die im Leben auch mal hingefallen sind, aber gleichzeitig uns Politikern zeigen, wie es geht. Es geht heute um Mut, um Führung, um Aufbruch, ja, um einfach mal machen. Ich freue mich auf Tijen Onaran. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und auf Anne Friedrich. Herzlich willkommen. Anne Friedrich kennt ihr alle, Fußballnationalspieler, über 80 Einsätze, rund 300 Mal in der Bundesliga gespielt, also wirklich jemand, der etwas geleistet hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und er ist gelernter Industriekaufmann, gleichzeitig Exportdirektor von Hertha BSC. Da könnten wir heute auch in Ruhe drüber reden, aber das machen wir nicht. Würde mir sogar Freude bereiten, aber das machen wir nicht. Gründer der Arne Friedrich Stiftung, die sich für Bildung und Integration einsetzt. Tijen ist Unternehmerin, Investorin, Speakerin, Moderatorin, Autorin. Was bist du nicht?
Ach, noch keine Politikerin.
Was kannst du nicht?
Ich kann sehr viel, aber einiges kann ich auch nicht.
Ja, da reden wir gleich drüber. Magisterstudium in Politikwissenschaften, Geschichte und öffentliches Recht. Mhm. Du hast in Heidelberg studiert, Bestseller-Autorin, Expertin für Digitalisierung, Lesebotschafterin und vieles mehr. Herzlich willkommen.
Ich freue mich.
Ich würde ganz gerne mit dem Thema Führung beginnen. Wir sind im Moment im Wahlkampf. Wir haben im Moment eine Situation, dass die Ampelregierung gescheitert ist. Alle wissen, auch die Zuhörer, dass wir hier nicht parteipolitisch unterwegs sind. Trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, dass dieses Land nicht mehr geführt wird. Arne, du hast einen Bundestrainer gehabt, du warst viel in der Nationalmannschaft unterwegs, du hast viele Persönlichkeiten kennengelernt, die dich auch geführt haben. Und du führst de facto selbst, indem du als Unternehmerin viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast. Was ist der Unterschied zwischen Politik und Fußball? Oder gibt es da wenig? Ist Führung etwas, was vergleichbar ist im Fußball und in Politik?
Also ich glaube, dass wir alle führen. Und da ist es egal, ob man in einem Bundesliga-Verein tätig ist, in der Politik. Es kann genauso in der Familie passieren. Wir alle haben auch die Verantwortung zu führen. Und es ist so, es gibt unterschiedliche Führungsstile. Das ist nichts Neues. Und die können auch immer wieder, oder jeder Führungsstil kann auch erfolgreich sein. Ist immer die Frage, wie lange der Erfolg auch anhält. Ich habe einige Trainer gehabt, durfte auch selber Menschen führen, habe dann irgendwann meinen eigenen Führungsstil entwickelt. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, Authentizität, dass man seinen eigenen Führungsstil findet. Und klar, man kann Vorbilder haben, aber dass man wirklich versucht, dann eine Person zu imitieren, 1:1, ist dann aus meiner Sicht immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Faktoren für mich persönlich bei der Führung ist, dass man an andere Menschen denkt, dass man nicht an seinen eigenen Status denkt, dass man versucht, sich selber zu in ein bestimmtes Licht zu bringen, sondern es geht um die Menschen, die man führt. Und ich glaube, wenn wir damit anfangen, egal auf welcher Ebene, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber nochmal, es gibt unterschiedliche Stile. Mhm. Ich habe auch Trainer gehabt, die mit den Medizinbällen vorangegangen sind. Und ein Beispiel, Felix Magath zum Beispiel, der sehr hart geführt hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, es sind noch einige Dinge, die er gemacht hat, die wirklich gut waren, die ich als Spieler damals nicht gesehen habe. Und deswegen, man kann sich aus allen Führungsstilen was abschauen, aber am Ende sollte man seinen eigenen Stil entwickeln.
Aber was war für dich der beste Führungsstil? Du hast wahrscheinlich in deiner Karriere ein Dutzend Trainer gehabt, wo du im Nachhinein sagst, jetzt mit ein bisschen Abstand, das ist etwas, was Deutschland vielleicht auch voranbringen würde, von der Art und Weise zu führen?
Erstmal Menschen verstehen. Man muss auch begreifen, dass ein Team sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Das sind unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Und es ist dann die große Kunst, ein Team zu führen aus diesen unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Denn einem Brasilianer zum Beispiel zu sagen, du zahlst es, weiß ich nicht, 1000 Euro Strafe, weil du eine Minute zu spät bist, macht etwas anderes mit diesen Menschen, als wenn man es einem Deutschen zum Beispiel sagt. Mhm. Und für mich ist Führung, das Wichtigste dabei ist, dass, wie gesagt, Authentizität und den Menschen zu sehen. Und egal, welcher Mensch das ist. Also für mich war das zum Beispiel, als ich bei Hertha Sportdirektor war, diese Übergangszeit, war es mir sehr wichtig, immer auch diese Vier-Augen-Gespräche zu führen. Ich habe mir erstmal zu einer der ersten Amtshandlungen eine schöne Kaffeemaschine in meinem Büro gestellt, um wirklich auch diesen Raum zu schaffen, um Menschen kennenzulernen. Und was dann auch aus meiner Sicht sehr wichtig ist, auch voranzugehen und zum Beispiel um Menschen wirklich verstehen zu können und auch wirklich kennenzulernen, heißt es, man muss sich selber auch öffnen. Oder ich habe mich selber geöffnet. Das heißt auch teilweise mal Schwächen in den Raum zu schmeißen und auch vielleicht Unsicherheiten, die man selber hat. Denn das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt jemanden führe, dass ich der perfekte Mensch bin. Mhm. Und ich glaube, gerade in der Politik ist so oft mal dieses Gefühl, okay, wir führen von oben herab und da sind die Bürger, aber wir hören gar nicht wirklich zu und wir wissen alles besser, aber machen am Ende Fehler. Und wenn Fehler passieren, stehen wir dafür aber nicht gerade. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was sich durch alle Parteien irgendwo auch ein Stück weit zieht.
Als Unternehmerin musst du auch führen. Es ist ein ähnlicher Vergleich. Brauchst du auch eine Kaffeemaschine und suchst das Gespräch und siehst den Menschen und führst dann? Oder wie siehst du es?
Also für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass ich für mich festgestellt habe, dass es Dinge gibt, die ich richtig gut kann als Unternehmerin und die ich überhaupt nicht kann. Und dazu gehört auch festzustellen, dass es in der operativen Führung Menschen geben muss, die das besser können als ich. Ich bin jemand, die nach außen geht, die Menschen draußen begeistert, Menschenmengen führt, wenn du so willst, auf der Bühne steht, Vorträge hält, vor allem auch Frauen mitreißt, in der Hoffnung, dass sie ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen. Und ich habe das relativ schnell für mich festgestellt, dass dadurch, dass ich super viel im Außen unterwegs bin, drinnen jemanden brauche oder auch ein Team brauche, das aus einer Geschäftsführung besteht, die in der operativen Führung stark sind. Und für mich ist das auch die Definition von Führung. Du hast gerade gesagt, selbstkritisch in sich hineinzuhorchen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu schauen, was kann ich richtig gut und was kann ich nicht so gut. Und dadurch, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich habe so viele Termine, ich bin so viel unterwegs, brauche ich ein gutes Team, das mir den Rücken stärkt und die auch die Freiheit haben und gleichzeitig die Verantwortung, ein Team operativ zu führen. Und das impliziert für mich auch Führung, selber zu sagen, hey, ich kann nicht alles selber, sondern ich brauche Leute, die das machen, was ich sozusagen, wofür ich vielleicht nicht die Energie habe oder wo auch nicht meine Talente sind. Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen, die in Führungsverantwortung sind, sich diese Frage häufig gar nicht stellen. Was kann ich wirklich richtig gut und wo brauche ich auch ein diverses Team mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, was mich ergänzt? Und was kann ich vielleicht eben auch nicht so gut an der Stelle? Und für mich war das eben die Erkenntnis zu sagen, hey, es gibt Dinge, in denen bin ich top und es gibt Dinge, die kann ich gar nicht nachhalten. Ich kann gar nicht für mein Team in der Intensität da sein, weil ich auf so vielen Baustellen unterwegs bin. Du hast es vorhin gesagt, als Investorin, Moderatorin, Autorin, Unternehmerin. Mhm. Ich bin ja kein Übermensch. Ich bin auch keine KI.
Das ist total wichtig. Ja. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass Menschen, die gut führen können, auch sehr mutig sind. So das Gefühl, dass es so zusammenhängt. Mhm. Und an Mut scheitert es ja komplett in Deutschland, habe ich das Gefühl. Man versteckt sich hinter Gesetzen. Du spürst es ja irgendwie überall. Ja, möglichst nichts mit Risiko zu tun haben, schnell nach Hause gehen und in meinem Kosmos unterwegs sein. Hängt Mut mit Führung zusammen oder würdest du Mut größer sehen?
Mut ist schon sehr wichtig und ich finde auch ein Thema, was wir in Deutschland verkennen oder beziehungsweise ja auch eins unserer Probleme aus meiner Sicht sind, ist die Fehlerkultur. Wenn hier in Deutschland Fehler gemacht werden, wird es oftmals als etwas Negatives ausgelegt. Ich verbringe viel Zeit in Amerika und dort ist es eigentlich ein bisschen anders. Also da ist es eigentlich eher hoch angesehen, wenn man mal Fehler macht. Am Ende geht es immer darum, was passiert, wenn man Fehler macht. Steht man dazu oder versteckt man sich und zeigt mit dem Finger auf andere? So Ownership ist halt auch ein Thema, das als Führungskraft sehr, sehr wichtig ist, dass man eben auch, wenn Dinge passieren, die vielleicht nicht gut laufen, dass man sagt, das ist meine Schuld gewesen. Und ich kann ein Beispiel mal nennen aus meiner Zeit als Sportdirektor. Da hatten wir eine sehr schwierige Phase, was bei Hertha ja schon mal vorkam. Und da haben Fans den Platz gestürmt. Und da ging es darum, dass man mit dieser Situation klarkommen musste. Und ich habe mich dann den Fans gestellt und dann auch ein Gespräch angeboten und dann auch erstmal zugehört. Was ist denn jetzt eigentlich in diesem Moment das Problem, dass es hier zu dieser Situation kam? Und ich habe dann festgestellt, wenn man Menschen zuhört und dann aber auch sogar mal zugibt, Fehler gemacht zu haben und zu diesen Fehlern auch zu stehen, dass das eine Menge mit den Menschen macht und dass man sehr viel Wind aus den Segeln rausbekommt, wenn es authentisch ist. Nochmal, wenn
was ich jetzt war das in dem konkreten Fall?
Welcher das Fehler? Möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, aber Point being, und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis, Dinge zuzugeben ist keine Schwäche. Das ist sogar eher eine Stärke.
Ja.
Und ich glaube, dafür braucht es auch ein gewisses Selbstvertrauen, um Dinge eben auch mal anzunehmen, um dann eben auch Dinge wieder anders und besser zu machen. Weil am Ende, wenn einer einen Fehler macht, dann ist es objektiv betrachtet, man weiß ja, wer den Fehler gemacht hat. Manchmal ist es nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Führung den Fehler gemacht hat, dann kann man darüber diskutieren und sprechen. Und Kommunikation ist, finde ich, bei Führung auch eines dieser wichtigsten Elemente aus meiner Sicht. Aber wenn man einen Fehler gemacht hat, einfach dazu stehen und das auch mal zuzugeben. Ich glaube, das verändert einiges.
Ja. Sollte man dann auch Konsequenzen tragen, je nach Fehler?
Also aus meiner Sicht, definitiv.
Du hast es ja angedeutet, in Amerika geht man anders damit um, auch mit Scheitern. Oder wie siehst du es?
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was du angesprochen hast, Arne, der Wirtschaft, wo ich völlig bei deinem Punkt bin, dass wir in Deutschland definitiv an der Fehlerkultur arbeiten müssen. Ich sehe aber auch, dass wir uns verbessern. Wenn ich in die Startups reinschaue, dann ist es durchaus so, dass die auch ein neues Narrativ in puncto Mut und auch Scheitern prägen an der Stelle. Das ist definitiv stärker der Fall. Jetzt bist du in einem Feld unterwegs in der Politik, was unerbittlich ist. Du hast mit verschiedenen Stakeholdern und Multiplikatoren zu kämpfen, mit der inneren Partei.
Und mit der Öffentlichkeit.
Und mit der Öffentlichkeit, mit den Bürgern und Bürgerinnen, die von dir eine Klarheit erwarten. Du hast vorhin nach Führungsstilen gefragt. Du hast es auch ausgeführt. Für mich ist ein mutiger Führungsstil der Führungsstil der Klarheit. Also lieber ein ehrliches Nein als ein unehrliches Ja. Und ich glaube, das ist das, wo ich auch jetzt von außen allen Parteien, aber jetzt auch eurer Partei sehr stark mitgeben würde, sehr klar zu sein in dem, welchen Kurs ihr fahrt und was ich bekomme, wenn ich euch wähle als Bürgerin. Ihr habt die einmalige Chance jetzt, an die Macht zu kommen, euren Einfluss geltend zu machen. Und die Leute erwarten das auch. Die erwarten eine Klarheit in der Führung und im Kurs. Und natürlich ist es so, wenn du als Politiker, als Politikerin klar auftrittst, dann wirst du nicht nur viel Gegenwind haben, sondern hast du auch die große Gefahr zu scheitern an der Stelle. Weil wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, du warst ja auch in meinem Podcast zu Gast auf Focus Online und ich habe dich danach gefragt, könntest du dir vorstellen, ein Ministeramt zu bekleiden? Und ich fand es erstaunlich, dass du relativ klar gesagt hast, ja, warum eigentlich nicht? Und der Punkt ist aber, wenn Politiker und Politikerinnen das machen, dann muss man immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich die innere Partei sich das genau anschaut und sich anschaut, Mensch, der hat da Bock drauf und jetzt müssen wir ihn genau beobachten. Das heißt, man muss immer unterscheiden zwischen, in welchem Spektrum bin ich unterwegs, welche Zielgruppe adressiere ich mit einer Klarheit und wie muss auch die Erzählung, die Geschichte sein von dem, was ich da tatsächlich darstelle. Aber vielleicht noch ein Punkt zu dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Ich glaube, das Scheitern dieser Ampelkoalition hängt natürlich auch mit der Führungsschwäche des Kanzlers zusammen. Und viele Menschen haben sich gerade auch, ich würde sagen, in den letzten 1,5 bis 2 Jahren erhofft, dass ein Kanzler Scholz sich hinstellt und sagt, ja, ich habe Fehler gemacht und ich navigiere jetzt meinen Kurs anders, ich orientiere mich jetzt anders. Das hat er nie gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Menschen ihm auch nicht verzeihen können.
Bist du schon mal gescheitert in deinem beruflichen?
Also ich sage immer, Selbstständigkeit ist ja immer so ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Mal wachst du morgens auf und denkst, was kostet die Welt am nächsten Tag, warum so viel? Das ist wirklich nicht einfach.
Aber geht es zum Punkt, wo du richtig einen Fehler gemacht hast und du hast gesagt, Mensch, das war...
Ich habe mit Sicherheit super viele Fehler gemacht, ob es damit anfängt, dass ich mein Team nicht die Aufmerksamkeit gegeben habe, die es verdient, ob es darum geht zu denken, ich kann alles und ich kann es sowieso viel besser als alle anderen. Und ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und ich habe zum Beispiel auch Dinge gegründet. Ich hatte mal die coole Idee, irgendwie, ich habe ja 2 Hunde, ein Hundestartup zu gründen, bin dann maximal gescheitert, habe ganz, ganz viel Geld in den Sand gesetzt. Aber das Interessante beim Thema Scheitern oder eigenes sage ich mal, Verständnis von einem selbst ist ja, dass du jeden Tag auch als Unternehmerin mit der Prämisse aufwachst, zu wissen, dass du gar nicht weißt, was am Ende des Tages steht. Und dass du dich immer wieder disziplinierst, trotzdem weiterzumachen. Das ist die DNA von echtem Unternehmertum. Und es impliziert auch, dass man selber mal sagt, hey, pass auf, das lief jetzt richtig doof. Aber ich habe für mich diese innere Haltung, den Mut, den du angesprochen hast, trotzdem weiterzumachen. Und es ist auch ein Unterschied, und ich glaube, das ist auch etwas, was dir auch am Herzen liegt mit deiner Stiftung, aus welchem Hintergrund kommst du? Also hast du einen doppelten Boden finanziellen oder weißt du, dass du im Grunde nicht so viele Alternativen hast? Dann hast du einen ganz anderen inneren Antrieb, auch mit dem Scheitern umzugehen. Ich weiß, es ist bei mir alles Cashflow finanziert. Ich kann mich nicht ausruhen. Ich kann zwar scheitern, aber am Ende muss ich weitermachen, weil ich die Verantwortung für ein Team habe, weil ich die Verantwortung für Kunden, Kundinnen habe, weil ich die Verantwortung für eine Community habe. Das heißt, du musst immer ein bisschen gucken, aus woher ziehst du die Superpower? Und meine Superpower in puncto Scheitern kommt aus meiner sozialen Herkunft. Ich weiß, egal was ich mache, nach dem Hinfallen kann ich wieder aufstehen.
Wie bist du denn mit einem Fehler umgegangen? Du hast über 80 Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, hast klar, wie jeder andere auch, Fehler gemacht, vielleicht sogar spielentscheidende Fehler, dass dadurch ein Spiel verloren
ging. Ich doch nicht.
Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du persönlich damit umgegangen?
Also ich hatte mein einschneidendstes Erlebnis bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Da haben ja auch ein paar Leute zugeguckt beim Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Wir haben 4-2 gewonnen und die beiden Gegentreffer, die wir bekommen haben, die sind auf meine Kappe gegangen, weil ich habe es abseits aufgehoben und es war offensichtlich, dass ich hinten drin stand und ich möchte jetzt abseits nicht unbedingt erklären, aber ich habe den Fehler gemacht. Ja. So, und dann, wenn knapp 1 Milliarde Menschen zuschauen und man durch die Presse gejagt wird als derjenige, der den Fehler gemacht hat, dann hinterfragt man sich. Und dann gibt es ja auch wieder diese Gabelung, entweder ich zerfalle in Selbstmitleid oder ich stehe dazu. Und ich habe die Nacht auch gehabt, um mich darauf vorzubereiten, weil ich wusste, am nächsten Tag habe ich mediale Termine. Und die Nacht war nicht so angenehm, das kann ich sagen, weil es gehen einem natürlich viele Dinge durch den Kopf.
Hast du 2-3 Stunden nur geschlafen oder so,
ja? Grundsätzlich habe ich kein Problem mit dem Schlafen, das ist schon mal das Positive, aber es ist natürlich eine gewisse Unruhe da gewesen.
Ja. So, und dann obwohl das Spiel immerhin gewonnen wurde. Ich meine, wenn du es verlierst, ist es dann noch viel schlimmer, aber trotzdem.
Aber das ist ja auch wieder so, wenn ein Team Erfolg hat, aber man selber hat, ist in dem Moment gescheitert, dann ist es auch echt schwer, sich mit dem Team zu freuen, weil man ja auch auf sich guckt. Und das ist ja im Mannschaftssport nochmal eine ganz besondere Situation. Ich habe ja auch Mitspieler, und ich möchte ja Erfolg haben, aber ich habe auch Kontrahenten auf meiner Position. Das heißt, ich möchte spielen. So, das ist aber auch wieder ein anderes Thema. So, für mich war das ganz klar. Die Menschen haben gesehen, was passiert ist. Und ich habe gesagt, klar, die Fehler habe ich gemacht und ich werde es besser machen beim nächsten Mal. Und wenn ich die Chance bekomme vom Bundestrainer, das war damals Jürgen Klinsmann, werde ich versuchen, im nächsten Spiel die Sache besser zu machen. Klar, es hat sich nicht gut angefühlt, aber für mich war klar, dass ich dazu stehe. Und das war so die erste Situation, mit der ich wirklich auch gehadert habe, gerade aufgrund der großen medialen Aufmerksamkeit. Und nach dem Spiel ging es dann auch für mich persönlich in eine wesentlich bessere Richtung.
Ganz stark, in welche Richtung wir gerade gehen. Tijen, wie siehst du das? Hast du auch einen Coach? Ich will jetzt nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen, aber dieses Reflektieren auch der Politik, weil uns ja vorgeworfen wird, wir sind in einer anderen Welt unterwegs, ist ja eigentlich zentral. Wäre das der Schlüssel, um zu mehr Mut zu kommen, dass wir diese Fehlerkultur wirklich leben, uns auch Unterstützung holen, wie wir damit umgehen, um dann mutiger zu sein? Weil mein Punkt ist, ich glaube, dass wir seit 10, 15 Jahren irgendwie die gleichen Dinge aufschreiben, egal zu welchem Thema, ob zu Bürokratie, Reglementierung, Fachkräfte. Ich kann es schon selber nicht mehr hören. Es fehlt einfach der Mut, die Dinge zu machen. Ist das ein Schlüssel, diese Herleitung?
Also das Thema Mut ist ja auch eins, was mein Herzensthema ist. Es ist tatsächlich so, dass ich mich einmal im Jahr hinsetze und mir immer überlege, so was ist mein Jahresthema. Und letztes Jahr habe ich mich hingesetzt und beschlossen, dieses Jahr ist es das Thema Mut, weil ich eben finde, dass wir tatsächlich gerade in so einer Gesellschaft leben, wo wir uns in so eine Sackgasse manövriert haben, alle miteinander, ob das die Wirtschaft ist oder eben auch die Politik. Was ist die Aufgabe der Politik? Für mich ist die Aufgabe der Politik, uns zu navigieren, einen Rahmen zu schaffen und auch die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes, gutes Leben zu geben. Und das war in Deutschland lange so. Wenn du dir meine Geschichte oder die Geschichte meiner Eltern anguckst, die sind hier eingewandert, weil sie die Hoffnung hatten auf ein besseres, auf ein starkes, selbstbestimmtes
Leben.
Das
fand dann auch statt.
Und das fand statt.
Weil man Eigenverantwortung
Das und weil mein Bruder und ich die Möglichkeit hatten, durch Bildung tatsächlich auch ein Stück weit aufzusteigen. Deswegen ist mir das Thema sozialer Aufstieg ja auch so ein Herzensanliegen. Mhm. Dazu braucht es aber die Idee und dieses Ziel und die Hoffnung, den Optimismus, den die Politik am
Ende des
Tages
in Deutschland verloren gegangen?
Ausstrahlen muss. Ich glaube, es hängt an zwei Sachen. Zum einen glaube ich, dass die Politik sich immer weiter von der Gesellschaft, von Bürgern und Bürgerinnen entfernt hat, durch Gesetze, die fernab jeglicher Realität sind, nicht nur in den letzten 2 Jahren, sondern davor schon. Ich glaube, dass wir ein stärkeres Zusammenleben von Gesellschaft und Politik brauchen. Lange Zeit war es fast ein bisschen verpönt, dass man immer gesagt hat, Politik und Wirtschaft sollen weit auseinander sein. Ich glaube, wir müssen enger zusammenrücken. Das sieht man auch daran, dass es ganz viele Initiativen in der Wirtschaft gibt, die sich jetzt auch politischer äußern.
Stimmt.
Weil sie klare Haltung zeigen wollen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass es auch mehr Politiker und Politikerinnen braucht, die auch erstens aus der Praxis kommen und sich nicht scheuen, tatsächlich zu Fehlern am Ende des Tages zu stehen und dass wir als Gesellschaft diese Fehler aber auch verzeihen müssen. Weil wenn du dir anschaust, wir leben in wahnsinnig unsicheren Zeiten und zu Unsicherheit gehört auch, dass man selber mal eingesteht zu sagen, hey, ich mache gerade einen Fehler oder ich weiß es gerade nicht, aber ich habe eine Ahnung davon, wie wir da rauskommen. Und warum sind wir gerade in so einer Art ja mentalen, gesellschaftlichen Depression? Weil die Politik uns in den letzten Jahren nicht das Gefühl gegeben hat, dass sie den Laden im Griff hat, sondern ein Stück weit uns selbst überlassen hat. Und das ist die Erwartung, die ich als Bürgerin dieses Landes habe, als jemand, die selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nimmt, dass wenn ich Menschen ins Parlament wähle, die sollen nicht perfekt sein, keine Frage, aber sie sollen mir das Gefühl haben, dass sie mit mir gemeinsam durch diese unsicheren Zeiten durchnavigieren. In Zeiten von Pandemie, Krieg, wirtschaftliche Rezession. Das ist total wichtig, dass ich eine Politik des Mutes und des Aufbruchs habe, dass mir das Gefühl gibt, wir haben den Laden im Griff. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen sind wir gerade an einer super entscheidenden Weggabelung. Wenn wir es jetzt schaffen, dieses Land wieder zurück auf den Kompass zu bringen, in der alten Stärke der Wirtschaft mit neuen Werten, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir es wirklich hinbekommen, ein Deutschland wieder zu schaffen, wo die Leute auch sagen, von außen drauf schauen und sagen, ey, das ist wirklich ein starkes Land. Da möchte ich einwandern, da möchte ich Karriere machen, da möchte ich aufsteigen. Da kann ich am Ende des Tages auch ich sein. Das ist total entscheidend.
Eine große Herausforderung aus meiner Sicht ist aber auch die digitale Zeit, in der wir leben. Also man muss ja nun mal über TikTok sprechen, über einige Dinge, die ja auch unterschiedliche Politiker oder auch Parteien nutzen, wo Menschen ja auch irgendwo ein bisschen gefüttert werden mit Informationen. Und es ist natürlich auch eine große Wahrscheinlichkeit, gerade durch die Social Media Möglichkeiten, dass auch destabilisiert wird und dass natürlich auch viel berichtet wird. Und das war, glaube ich, vor 20, 25 Jahren noch nicht der Fall. Dann leben wir noch in einer sehr, sehr komplizierten Zeit. Autokratie versus Demokratie, das ist ja auch ein Thema, wofür wir alle einstehen sollten, die an der Demokratie halten, dass wir eben auch jeder, ich finde auch aus der Gesellschaft, dass jeder seinen Part übernimmt. Und wir haben alle auch die Möglichkeiten, Dinge umzusetzen. Wir müssen dafür nicht Politiker sein, denn manchmal kann man aus der Gesellschaft auch wirklich einen Stempel sozusagen aufdrücken. Ich war zum Beispiel in diesem Jahr in Kiew als Sportbotschafter und ich bin nicht als Politiker dorthin gefahren, wohl wissend. Und ich habe trotzdem einen Unterschied machen können. Und ich habe den Menschen in dem Moment auch ein bisschen Hoffnung geben können, dass wir an die Menschen, wir Deutschen, an die Menschen in dem Moment denken. Und man muss nicht unbedingt Politiker sein. Es ist genauso, ob man jetzt eine Stiftung hat, ob man als Unternehmerin an gewissen Dingen arbeitet. Und ich glaube, im Hintergrund passieren gerade auch ganz, ganz viele Dinge. Also jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch aus der Zivilgesellschaft. Und das ist das Positive. Und ich glaube auch, was uns Menschen neben Mut fehlt, ist Hoffnung und überhaupt auch positives Denken, überhaupt auch mal über die positiven Dinge zu sprechen. Klar, die Medien mögen eher die negativen Meldungen. Das sind die Dinge, die die Klicks am Ende verursachen. Aber wie viel Tolles passiert im Hintergrund? Ich bin gestern auch in einer Veranstaltung gewesen, wo auch unterschiedlichste Initiativen bzw. Stiftungen geehrt wurden. Und alleine, wenn man sich mal überlegt, dass es in Deutschland knapp über 1000 Stiftungen gibt, das ist ja schon beeindruckend. Mhm. Das Ehrenamt in Deutschland ist etwas, das unser Land stark gemacht hat. Und das sind Dinge, über die wird selten gesprochen. Es wird natürlich immer über das Negative berichtet. Und ich finde, das ist auch unsere Verantwortung, über positive Sachen, die passieren, zu sprechen.
Ja. Nichtsdestotrotz, vielleicht eine Ergänzung, sehen wir ja auch in den aktuellen Umfragen, dass natürlich viele Menschen sich in irgendeiner Form abgehängt fühlen. Und wenn du in einigen Regionen in Deutschland unterwegs bist, siehst du das nicht nur an der Landschaft, sondern finde ich auch am Ausdruck und Gesicht der Menschen. Und das siehst du ja auch daran, wie sie wählen, was sie wählen, dass sie Mut verloren haben, dass sie die Hoffnung verloren haben. Und mir macht das schon zu bedenken. Deswegen finde ich natürlich die Initiativen richtig und wichtig. Aber ich glaube, wir sind wirklich an einer Weggabelung jetzt für Deutschland. Da müssen wir uns alle an die Nase fassen, aber vor allem eben auch, die Politik muss sich dessen bewusst sein, weil am Ende wählen wir ja in der Hoffnung, dass die Politik den Rahmen vorgibt. Und ich finde es super, dass die Wirtschaft sich jetzt einbringt. Deswegen habe ich ja auch beschlossen, mich stärker einzubringen und zu engagieren. Einfach auch mit solchen Auftritten über Sprache, über Worte, über Wirkung. Aber am Ende des Tages muss es jetzt einen klaren Fahrplan geben. Ich muss wissen, warum ich euch wähle. Ich muss wissen, warum ich andere Parteien wähle. Was bekomme ich, wenn ich euch wähle und wenn die nächste Koalition steht, what's in for me? Und das als letzter Punkt. Wenn du mit Bürgern und Bürgerinnen dieses Landes sprichst, die vor Ort Bäckereien haben, in Handwerksbetrieben unterwegs sind, die sind auf dieser Metaebene, auf der wir gerade unterwegs sind, gar nicht unterwegs. Bei denen geht es einfach darum, ob sie ihren Laden noch weiterhalten können, ob sie ihre Mitarbeitenden bezahlen können, ob sie ihre Familien ernähren können. Denen wieder die Hoffnung zu geben, dass sie, wenn sie jeden Tag aufstehen, dass es sich lohnt, aufzustehen, Geld zu verdienen, dass sich diese Anstrengung lohnt und dass sie die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenn wir das schaffen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es wieder positiv nach vorne geht und dass wir wieder eine positive Erzählung am Ende des Tages haben. Und ich bin der festen Überzeugung, ich bin Grundoptimistin, sonst wäre ich nicht Unternehmerin. Aber das ist jetzt der entscheidende Punkt, da sind wir alle gefragt, aber ehrlicherweise vor allem auch die Politik.
Das heißt, wir müssten eigentlich beides zusammenführen. Einmal das, was Dijen sagt und das, was, also dass die Politik da in der Verantwortung ist, aber auch was Arne sagt, dass wir eigentlich die besten Voraussetzungen haben. 1000 Stiftungen, Ehrenamt. Wir haben eigentlich, wir sind eigentlich ein starkes Land mit starken Menschen, müssen es nur nutzen. Du hast selbst eine Stiftung auf den Weg gebracht, die Arne-Friedrich-Stiftung. Seit wann, wenn ich da nochmal kurz reingehen kann?
Die haben wir 2015 gegründet.
2015. Genau. Und die beschäftigt sich mit was?
Wir haben unterschiedliche Themen. Zum einen ein Bildungs- und Integrationsprogramm, das auch seit 2015 läuft. Da sind wir an 6 Ganztagsschulen in Berlin, an einer Schule in Ostwestfalen mittlerweile auch tätig, wo wir die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen mit bestimmten oder mit den sogenannten Wir-AGs, wo Kinder unterschiedlichster kultureller Herkunft zusammenkommen. Wir schaffen Begegnungsspielräume, wir schaffen Möglichkeiten, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, denn das mir unglaublich wichtig. Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche noch nicht so vorgefertigt in ihrer Meinung sind wie wir Erwachsene. Das heißt, gerade wenn es jetzt mit den unterschiedlichen Kulturen, wenn ich darüber spreche, denen ist es egal, ob jemand aus Israel kommt oder aus Afghanistan oder aus Deutschland oder aus Afrika oder sonst wo. Die wollen einfach nur zusammen an Dingen arbeiten. Und bei uns ist dann oftmals schon so, dass wir uns dann irgendwelche Meinungen gebildet haben. Also das ist ein Programm und wir sind sehr aktiv in der Kinderhospizarbeit, Kinder- und Jugendhospizarbeit. Und das ist eine Arbeit, die mir sehr, sehr viel auch selber gibt. Denn da habe ich auch immer wieder die Möglichkeit zu reflektieren. Und man lernt sehr viel von diesen Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was die Politik vielleicht noch verbessern könnte, zuhören. Denn nur wenn ich zuhöre, weiß ich, was die Menschen beschäftigt. Du hast ja auch gerade richtigerweise gesagt, natürlich ist die Politik gefordert und die müssen ihren Job machen. Und man sieht es ja auch gerade, was in Amerika passiert ist. Also warum ist Donald Trump gewählt worden? Da gibt es mit Sicherheit einige Faktoren, aber er steht ganz klar für einige Punkte. Er hat ein ganz klares Profil und dem ist auch völlig egal, was einige andere Leute über ihn denken. Und der hat einfach mal einen Red Sweep geschafft in Amerika. Also ich hätte auch persönlich damit nicht gerechnet, dass die Wahl am Ende so ausfällt, wie sie ausgefallen ist. Aber es zeigt einfach, er hat ein ganz klares Profil. Ob das alles richtig oder falsch ist, das könnten wir jetzt im anderen Podcast nochmal diskutieren. Aber klar, für etwas zu stehen. Und was beschäftigt die Deutschen im Moment? Das ist natürlich auch das Unternehmertum, das sind die hohen Energiepreise. Das ist natürlich auch das Thema Migration. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Wasserschaden habe, dann fange ich ja nicht an, erstmal das Wasser auf dem Boden wegzuwischen, sondern ich mache erstmal den Wasserhahn zu. Das heißt, erstmal vielleicht die Dinge angehen, die jetzt gerade akut sind, auch gerade die Wähler beschäftigt. Und wenn man das dann schafft und dann noch kommuniziert, vernünftig kommuniziert, warum man einige Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht nicht so verständlich sind auf den ersten Blick, dann ist man einen Schritt weiter.
Und es geht eben um Wirtschaft und Wohlstand am Ende, weil wenn du keine starke Wirtschaft, keinen starken Wohlstand hast, dann entsteht ganz viel Hass und Hetz in einer Gesellschaft. Weil natürlich die Menschen, die viel arbeiten, sich die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt noch jeden Tag irgendwie aufzustehen? Und dann beginnt der Neid, der ja in Deutschland auch sehr stark verbreitet ist, und der multipliziert sich dann, weil ich mir natürlich jeden Tag die Frage stelle, wenn ich die Abrechnungen bekomme, wenn ich meine Wohnung irgendwie verkleinern muss, wenn ich aus dem Haus ausziehen muss, wenn ich irgendwelche Gesetzesregelungen auf einmal beachten muss, die vorher nicht der Fall waren. Das führt zu einer großen Unzufriedenheit. Und je schwächer die Wirtschaft ist, desto stärker ist die Unzufriedenheit in einer Gesellschaft. Und deswegen, du hast es richtigerweise gesagt, hat Trump gewonnen, weil er einen klaren Kurs vorgegeben hat. Alle Leute haben alles andere ausgeblendet. Meine Themen, das Thema Frauen, das Thema auch Migrationsgeschichte, das hat überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Die Menschen wollten jemanden haben, der einen klaren Kurs fährt, bei dem sie wissen, dass er sich vor allem auch um das Thema Wirtschaft kümmert. Und deswegen hat er gewonnen. Und wir haben jetzt Gott sei Dank keinen Trump hier in Deutschland, aber wir haben die Chance, dass wir wieder einen klaren Kurs fahren, dass wir den Menschen, dem kleinen Bürger, der Bürgerin vor Ort die Hoffnung geben, dass es sich lohnt, hier zu leben, dass es sich lohnt, hier aufzusteigen und dass es sich wirklich lohnt, dieses Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, braucht es wirklich diesen großen Aufschlag. Es braucht ein großes Reformpaket für Deutschland, kein klein. Du hast es vorhin gesagt, wir reden seit Jahren über das Thema Digitalisierung der Verwaltung, über Entbürokratisierung. Seitdem ich denken kann, sind das die Themen. Getan hat sich wenig. Und ich gebe dir recht, die Kommunikation ist total entscheidend. Aber was haben wir bei der Ampelkoalition gesehen? Wir hatten einen Wirtschaftsminister, der zu Beginn sehr, sehr gut kommuniziert hat. Irgendwann konnte es keiner mehr hören, weil die Leute sich die Frage gestellt haben, es ist schön, wenn jemand tolle Instagram-Videos hochlädt. Aber wenn die Wirtschaft immer schwächer wird, bringt es mir am Ende des Tages nichts. Das heißt, es muss beides sein. Es muss eine klare Kommunikation geben und es braucht eine klare Vision von einem starken Deutschland, das von einer starken Wirtschaft auch am Ende des Tages lebt.
Also ich halte fest, zuhören, dann einen Plan haben, diesen vernünftig kommunizieren und es dann auch machen. Das wäre wahrscheinlich der Weg. Ja, ein interessanter Podcast. Der Podcast heißt einfach mal machen. Was würdet ihr jetzt auf der Zielgerade sagen, wenn ihr jetzt Verantwortung tragen würdet? Bürokratieabbau, Mut machen, nach vorne. Wie könnten wir eine einfach mal machen Kultur hinbekommen? Was wäre so ein Punkt, Arne, wo du sagst, schon immer eine Zeitung liest oder Fernseh schaust, mein Gott, warum verstehen die das nicht? Warum können die nicht einfach mal machen? Was wäre dein Ansatz vielleicht zum Schluss noch eine Runde?
Bürokratie ist ein Thema, was aus meiner Sicht ganz weit oben stehen würde. Die Unternehmen schützen und unterstützen, und nicht nur die Großen, sondern auch den Mittelstand. In Deutschland ist gemacht aus dem Mittelstand. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen wieder einen Wirtschaftsstandort schaffen, der sich lohnt. Und wir haben hier in Deutschland so viel Potenzial. Ich war jetzt auch gerade in Amerika, in New York. Da wurden in New York bei der German-American Chamber so die drei Newcomer ausgezeichnet, die jetzt sozusagen in diesem Jahr extra oder etwas ganz, ganz Tolles entwickelt haben. Und es ging gerade in diese Richtung batteriebetriebene Autos etc. Da gibt es einige Neuigkeiten, die wirklich auch, wo wirklich Menschen dran arbeiten. Und das ist etwas, wir müssen unsere kreativen Köpfe, wir müssen unsere hart arbeitenden Menschen, müssen wir unterstützen. Und auch ein anderes Thema, Arbeit muss sich wieder lohnen. Also wenn ich sehe, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch hier nichts Falsches sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich Arbeit immer lohnt, sondern dass man auch ganz gut klarkommt, wenn man nicht arbeitet. Und da muss man auch wieder unterscheiden, wenn Menschen es nicht können oder eben gerade mal für eine Zeit raus sind, absolutes Verständnis. Und das, dafür liebe ich Deutschland, für den Sozialstaat. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich zwischendurch auszuruhen.
Meines Erachtens braucht es drei Dinge. Erstens ein großes Wirtschaftsreformpaket, das, wie Arne gesagt hat, das vor allem den Mittelstand stärkt, diejenigen vor Ort, die tatsächlich die Wirtschaftskraft jeden Tag gestalten, im Kleinen, aber tatsächlich auch im Großen. Da braucht es einen großen Aufschlag zu sagen, wie sieht Entbürokratisierung aus, wie sieht die Digitalisierung aus, wie wird das Ganze einfacher. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass wenn ich jetzt vorm Wahlzettel stehe, dass ich ein echtes Angebot von der Partei habe, die da antritt, mit einem guten Personalangebot an unterschiedlichen Köpfen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Also weg von One-Man- oder One-Woman-Shows hin zu echten Teams, die ich auch wähle. Und das Dritte ist, dass wir wieder zurückkommen müssen zu einem Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich stehe absolut für das Thema Vielfalt. Ich glaube aber, dass wir in den letzten Jahren verlernt haben, Meinungsvielfalt in diesem Land auch auszuhalten. Wir haben eine Meinung häufig zugelassen und die gegen die andere sozusagen aufgewiegelt. Wir müssen wieder lernen, stärker in den Meinungsdiskurs zu kommen, zu sagen, du hast eine andere Meinung in puncto Frauen, Female Empowerment als ich vielleicht, aber lass uns doch mal darüber diskutieren. Und wenn das die Politik wieder schafft, dass wir wieder miteinander in den Diskurs kommen, dann kommen wir weg von dieser Sprachlosigkeit und weg von dieser gesellschaftspolitischen Depression, in der wir sind, hin zu einem echten großen Aufschlag, zum Mut, zum Machen und zum Vorangehen. Und dann sind wir wieder ein starkes, nachhaltiges, kräftiges Deutschland, in dem ich, aber auch viele andere gerne leben.
Super Schlusswort. Trotzdem, jetzt muss ich nochmal nachziehen. Ich persönlich bin ja ein Riesenfan eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres, dass man ein Jahr nach der Schulzeit in die Mitte der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, geworfen wird. 10, 15 Optionen würde ich schaffen. Nicht nur die Option Bundeswehr oder Feuerwehr oder im sozialen Bereich, sondern wirklich auch das europäische Ausland mit hinzuziehen. Kirchenjahr, ein Kulturjahr, ein Klimajahr. Ich würde mit dem Handwerk reden, mit vielen mehr, damit sich Kinder wieder aus Neukölln mit Kindern aus Grunewald treffen, damit die Blasen aufgebrochen werden und dieses Land wieder Zusammenhalt inhaliert und lebt. Wie siehst du das, Arne? Wäre das ein Punkt, um den Diskurs und die Diskursfreudigkeit in Deutschland wieder zu stärken und damit auch den Zusammenhalt?
Ich fände es super. Die Frage ist, ist es finanzierbar? Mhm. Also das würde ich jetzt einfach mal zurückfragen. Aber grundsätzlich finde ich ein Auslandsjahr unglaublich wichtig. Denn nur wenn man vielleicht im Ausland auch mal gewesen ist. Ich habe in Amerika gelebt und bin auch andere Länder natürlich bereist. Und dementsprechend nur, wenn man wirklich Menschen erlebt, Situationen erlebt, kriegt man auch erstmal ein Gefühl dafür, wo stehen wir in Deutschland. Also wenn ich jetzt in Guatemala bin, sehe ich erstmal den Unterschied zwischen Guatemala, zwischen einer Regierung dort und einer Regierung hier oder auch in Amerika, Fehlerkultur, man lernt ja. Richtig. Und deswegen finde ich so ein Auslandsjahr oder ein halbes Jahr, so ein Semester, finde ich verpflichtend, hervorragend, wenn es finanzierbar ist. Und natürlich auch ein soziales Jahr, weil, was hat mein Mentor immer gesagt, wenn du selber Probleme hast, hilf anderen Menschen. Das macht ja erstmal keinen Sinn. Warum soll ich denn anderen Menschen helfen? Ich müsste erstmal mir helfen. Nein, in dem Moment werden deine eigenen Probleme kleiner. Du denkst gerade in dem Moment nicht an andere, wenn du anderen Menschen hilfst. Und dadurch hilfst du jemandem, tust etwas Gutes, und hilfst dir auf der anderen Seite selbst. Und das ist auch, diese beiden Dinge würde ich sehr gerne sehen. Aber nochmal zurück, wie würde das finanziert werden? Das ist natürlich auch ein Thema, was die Menschen dann interessieren würde.
Machen wir dann in der nächsten Sendung. Ich will mich jetzt nicht rausreden, aber das ist halt Aufgabe der Politik. Ich meine dafür, ich glaube, das ist Uraufgabe von Politikern, dass wir Prioritäten setzen und selber entscheiden, was ist uns wichtig und was ist uns unwichtig. Und für mich wäre das eines der Top-Themen, weil es sich hinterher rentiert, weil die Gesellschaft dadurch gestärkt wird, auch die Resilienz, auch das Miteinander. Das ist ja das, ich sag's jetzt einfach mal, was mich an der AfD völlig stört, dieses Feind und Freund. Der hat eine andere Meinung, weg. Der hat meine Meinung, komm her. Das ist nicht meine Demokratie, sondern meine Demokratie ist, mit Leuten umzugehen, die eine andere Meinung haben. Ich liebe das. Viele Menschen können das gar nicht mehr. Auf der Sachebene streiten, weil die gleich emotional werden und dann schnell ins Persönliche gehen. Und deswegen liebe ich Menschen, die eine andere Meinung haben. Ja, ich schätze Richard David Precht, weil der sehr oft eine andere Meinung hat als ich. Aber er kann es gut begründen. So, und diesen Diskurs, den brauchen wir viel mehr und den kriegen wir durch so ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Du wärst auch dafür? Entschuldigung, Arne, du wolltest noch einen Satz sagen?
Ja, nee, gerade weil du AfD sagst und ich habe da auch meine ganz persönliche Meinung. Aber es wird auch viel darüber diskutiert, ist die AfD überhaupt zulässig, beziehungsweise ist sie als Partei überhaupt haltbar? Aber es gehört ja auch mit dazu. Und wir haben über Demokratie gesprochen und du hast es vorhin aus meiner Sicht sehr, sehr gut gesagt. Wir müssen Diskurse aushalten. Und warum ist denn die AfD so stark geworden? Es ist ja etwas auch aus der politischen Mitte falsch gelaufen. Exakt. Die haben ihre Aufgaben nicht gemacht und deswegen unter anderem ist die AfD auch so stark geworden. Und jetzt aber auch zu sagen, ihr seid jetzt die Bösen. Und ich sage zum Beispiel auch, nicht jeder, der AfD wählt, ist rechtsradikal. Exakt. Das mit Sicherheit nicht. Also es gibt irgendwo mit Sicherheit auch eine Berechtigung und diese Meinung muss man auch aushalten. Aber Am Ende geht es halt darum, was würde ich als politische Mitte für Lösungen auf den Weg geben, damit die Menschen wieder zu uns kommen.
Genau, das wollte ich völlig, kurz, völlig richtig. Deswegen bin ich, es gibt viele Gründe, warum ich gegen ein Verbotsverfahren bei der AfD bin. Aber ein wesentlicher Grund ist, dass ich weiß, genau was du sagst, viele Menschen wählen die AfD aus Protest, weil sie mit uns etablierten Parteien unzufrieden sind. Und Protest kann man nicht verbieten. Selbst wenn man die AfD verbietet, der Protest bleibt. Deswegen ist es meine Aufgabe, ja, Protest zu minimieren, indem ich es besser mache, indem ich die Probleme mal im Ansatz zumindest mal löse und die Menschen mal durchatmen. Das ist auch meine persönliche Vision, dass wir nächstes Jahr Weihnachten zurückblicken auf das Jahr 25 und die Menschen sagen, es hat sich jetzt schon mal im Ansatz was verändert. Und das ist auch der Grund, warum ich Politik mache. Verpflichtendes Gesellschaftsjahr nochmal.
Vielleicht ein Punkt noch ganz kurz zu der AfD. Ich finde, wir haben lang genug darüber gesprochen, dass die AfD die Antwort auf die Unzufriedenheit vieler Menschen in unserem Land ist. Ich hätte jetzt gern weitere Antworten, wie die demokratischen Parteien das lösen wollen. Und das funktioniert meines Erachtens nicht damit, dass man immer in Relation geht, sondern sich auf sich fokussiert und ein klares Angebot schafft. Dass ich als Bürgerin dieses Landes weiß, es gibt da demokratische Parteien und ich habe eine echte Auswahl und ich sitze nicht vor meinem Wahlzettel im Februar und weiß nicht so richtig, was ich wählen soll, um etwas zu verhindern, sondern ich wähle eine Partei, weil die stark ist, weil sie nachhaltig ist.
Wahrscheinlich wie im Fußball, wenn ich ganz kurz darf, Entschuldigung, ich komme sofort zurück, wie im Fußball, wenn du dich nicht auf dich selbst konzentrierst und auf deine Mannschaft, wirst du gegen Brasilien nicht gewinnen. Also wenn du nur auf die brasilianischen Spieler, ist es so? Also du achtest schon auf den Gegner?
Ja, es hat immer ein bisschen mit eigener Stärke auch zu tun. Ja. Also wenn ich jetzt als kleine Nation, Fußballnation gegen Brasilien spiele, dann wäre es vermessen zu sagen, ich gucke jetzt nur auf mich.
Ja.
Also wenn da eine gewisse Augenhöhe da ist, auf alle Fälle eigene Stärken natürlich in den Vordergrund stellen, ein klares Profil ausarbeiten. Aber wenn ich jetzt als Mazedonien, ohne jetzt denen zu nahe zu treten, gegen Brasilien spiele, dann würde ich mich schon als
auf den Auge her auf. Und ich glaube, es braucht wirklich diesen klaren Kurs und den klaren Fokus, weil das Konzept ignorieren hat die AfD ja dahin gebracht, wo sie ist. Wir haben es lange unterschätzt, dass sie es geschafft hat, Strukturen zu schaffen in den letzten Jahren. Du hast vorhin Kinder und Jugendliche angesprochen. Die suchen händeringend nach Identität in diesem Land. Deswegen ist diese Partei auch so stark in den sozialen Medien, weil sie mit sehr einfachen populistischen Sprüchen es schafft, Kindern und Jugendlichen eine Orientierung zu geben.
Ja.
Und die Antwort auf die Frage, was können die demokratischen Parteien tun, ist neben Wirtschaft und Wohlstand Orientierung geben. Dass ich das Gefühl habe, wir kommen aus dieser Misere wieder raus. Und jetzt zu deiner Frage. Ich bin immer nicht so ein Fan davon, etwas verpflichtend zu machen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es kann einen Anstoß geben. Und ich glaube schon, dass wenn du ein Programm hast, was den Menschen eine Identifikation, Orientierung gibt, wie engagier dich kulturell oder ehrenamtlich, wie auch immer es dann aussieht, dass es eine Chance ist. Aber am Ende musst du sozusagen in einer Gesellschaft das Engagement aus sich selbst herausschaffen, indem du vielleicht eine kritische Menge an Leuten hast, die als Botschafter, Botschafterin fungieren und die anderen mitreißen. Als Beispiel vielleicht noch das ganz kurz. Ich war vor kurzem bei den Special Olympics unterwegs in Baden-Württemberg, in meinem Heimatbundesland, in Karlsruhe. Da werde ich nächstes Jahr in Baden-Württemberg Schirmherrin. Die Special Olympics sind die Olympischen Spiele sozusagen für Menschen mit
Handicap.
Genau, mit Handicap. Und ich saß da, und du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit, da waren Familien, die haben tolle Arbeit vor Ort geleistet. Da waren Kids und Jugendliche, die haben gestrahlt, dass sie den Ball irgendwie ins Tor bekommen haben. Die haben Volleyball gespielt, alles Mögliche. Und ich saß da und habe mir gedacht, wie toll ist es, das zu sehen. Und ja, ich kann es jedem raten, sich da zu engagieren. Das ist aber auch die Aufgabe des Individuums an der Stelle. Und wir haben jetzt lange über die Aufgabe von der Politik gesprochen. Und ich finde, jetzt können wir uns selber an die Nase fassen. Und jeder da draußen, der auch diesen Podcast hört, kann sich mal die Frage stellen, wie engagiere ich mich eigentlich jeden Tag? Es gibt unendlich viele Initiativen. Ob es dazu so ein staatliches Programm braucht, sei mal dahingestellt, wenn es dazu führt, dass die Leute, sag ich mal, der Bewegung beitreten, sich vor Ort zu engagieren, bin ich gerne dabei. Ich glaube aber, als CDU würde ich euch raten, das Thema sehr stark Wirtschaft und Wohlstand und ein starkes Deutschland wieder nach vorne zu stellen. Das wird wirklich den Mut in diesem Land zurückbringen.
Tijen Onoran, herzlichen Dank. Und auch Arne Friedrich, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten viel länger noch reden können. Ich wünsche euch alles Gute, auch euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns schon bald wieder. Und bis dahin, tschüss.
Das war Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.